Da ist diese Situation mit dem Vater und dem Sohn. Für den Sohn ist es existenziell, was hier jetzt in der Situation passieren soll, passieren wird. Man merkt, dass es die einzige Chance ist, die den Vater bewegt, auf Jesus zuzugehen. Und doch hat Jesus auch in der ganzen Szenerie seine Jünger im Sinn und im Blick. Und er ist ein wenig verärgert, wirkt er. Jesus fragt sie, warum versteht ihr mich nicht? Warum könnt ihr nicht glauben? Warum könnt ihr nicht glauben, dass ihr auch diesen Jungen, diesen Sohn des Vaters, warum könnt ihr den nicht heilen? Und Jesus kritisiert sie dort in Liebe. Jesus ist immer Liebe. Ich glaube, wir können gar nicht verstehen, wie Jesus da mit seinen Jüngern umgeht. Er lässt sie sicherlich nicht auflaufen, aber er wünscht sich mehr Glauben von ihnen. Und er hat den Blick auf den Vater mit seinem Sohn. Und er hat einen Blick der Liebe. Er sieht dieses Anliegen der beiden. Vor allem das Anliegen des Vaters. Und erstaunlich ist auch, er wartet nicht auf die Menge, die da kommt, sondern bevor die Menge kommt, wendet er sich zu dem Sohn und heilt ihn. Es ging ihm nicht um Anerkennung. Jesus geht es eigentlich nie um Anerkennung. Ihm geht es auch seltenst, eigentlich auch nie in der Bibel, ich wüsste jetzt nicht, um seine Person. Das ist ihm zweitrangig. Ihm geht es darum, welchen Blick er auf die Menschen hat, welchen Blick er auf die Situation hat. Und er zeigt in der Situation seinen Jüngern, welche Kraft in ihm wirkt. Die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und was in unserem Glauben steckt, das ist einzig und allein Jesus. Aber was steckt eigentlich in unserem Glauben? Gestern in der Losung stand ein interessanter Vers, der ganz gut zu der heutigen Predigt passt. Römer 15, Vers 13. Genau. Dankeschön. Ich lese dir mal vor. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Freude und Frieden im Glauben. Freude und Frieden sind zwei Stimmungen, kann man es ja nicht nennen, sondern vielleicht Zustände. Genau, Zustände ist ein gutes Wort. Freude und Frieden, wenn das einen erfüllt, wenn das einem begegnet in Bezug auf Jesus, dann ist das eine Begegnung im Glauben. Das ist ein Moment, wo die Hoffnung in uns wächst, wo wir etwas Anteil haben an dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes berührt uns in solchen Momenten. Kann das bedeuten, dass der Glaube durch Erfahrung wächst? Erfahrung in Sachen Freude und Frieden? Erfahrung in den Momenten, wo wir einen Schritt mehr wagen und einen Schritt mehr auf Jesus zugehen? Welche Freude muss dieser Vater gespürt haben, als sein Sohn geheilt wurde? Der Mann ist aus Verzweiflung dort gewesen. Wir wissen eigentlich nichts um seine Umstände. Wir wissen nichts von seiner Geschichte. Wir wissen nicht, ob er Jude war, ob er kein Jude war, ob er Gläubiger war, ob er nicht Gläubiger war. Aber was diesen Mann bewegt hat, war, da muss es diesen Jesus geben. Und irgendwo hat er wahrscheinlich davon gehört, auch Spekulation, dass dieser Jesus mehr drauf hat als alle anderen gläubigen Schriftgelehrten, die er sonst so begegnet war. Wir wissen auch nicht, wie alt dieser Sohn war oder wie lang seine Leidensgeschichte ist. Aber wir wissen, dass er eine unfassbare Freude gespürt haben muss in diesem Moment. Ich bin seit 12,5 Jahren verheiratet. Ich habe eben gehört, es geht ja auch viel um Ehe in der nächsten Woche. Das passt ganz gut. Ich habe drei wunderbare Töchter, die unser Haus regelmäßig in eine Villa Kunterbunt verwandeln. Und ja, es ist tatsächlich manchmal ein richtiges Arbeiten in der Ehe. Manchmal ist es anstrengend und dann gibt es Momente, die einfach nur wundervoll sind. Und nach 12,5 Jahren überwiegen die, also zumindest bei uns. Und ich glaube auch, dass das ein Wunsch ist, den Gott in diese Ehe gelegt hat, eine tiefe Verwurzelung. Und das hat auch einen Grund bei uns zum Start der Ehe gehabt. Also wir haben uns ganz bewusst beide unter den Segen Gottes gestellt bei unserer Ehe. Und wir haben auch ganz bewusst gesagt, dass wir zusammenbleiben wollen, bis dass der Tod uns scheidet. Und wir haben das vor Jesus ausgesprochen und das auch ernst gemeint. Es war uns von vornherein eins der wichtigsten Sachen bei der ganzen Trauung, neben vielen anderen sehr, sehr schönen Dingen. Aber dieser Satz, bis dass der Tod uns scheidet, den sagt man ja nicht einfach mal eben so, sondern das ist ein Satz mit Konsequenz. Und ich glaube, und meine Frau glaubt tief und fest daran, dass wir beide auf gar keinen Fall auseinandergehen werden, bis dass der Tod uns scheidet. Das kann ich nur von mir aus sagen, aber ich habe keine Garantie. Es gibt null Sicherheiten, aber da ich daran glaube, habe ich einen unheimlichen Frieden in unserer Ehe. Es gibt bei uns keine Eifersucht, es gibt Streit, aber es gibt nicht diese Dinge, die so tief gehen, also Eifersucht oder dass ich Angst haben müsste, wenn ich weg bin, dass da irgendwas geschieht. Ich habe auch keine Sorge, dass wir irgendwann alleinerziehend einer von uns beiden sein werden für unsere drei Kinder. Obwohl ich in unserem Umfeld, auch in unserem christlichen Umfeld, extrem viele Scheidungen, Trennungen und Streitereien erlebe. Trotzdem ist das einer der tiefsten Glaubensaspekte, die ich auch unter Jesus Schutz stelle, also diese Ehesituation. Und ich glaube, dass dort der Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, sehr stark sich ausgebreitet hat in unserer Ehe. Was ich übrigens auch euch sehr wünsche für eure Ehen. Ich glaube, dass Gott da Frieden und Wunder und Gestaltung schaffen kann. Und um die Größe von Christus besser zu verstehen, möchte ich euch mit hineinnehmen in Markus 9. Ich möchte euch hineinnehmen bis am Anfang von Markus 9, diesen ganzen Kapitel, weil er so eine interessante Entwicklung nimmt. Es geht so los, dass Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus seine engen, vertrauten Jünger mitnimmt auf den Berg. Oben auf dem Berg angelangt, verändert sich Jesus. Jesus wird verklärt, heißt es dort. Jesus wird weiß, hell, er strahlt. Es muss so eine unfassbare Liebe dort gewesen sein. Es muss eine unfassbare Helligkeit dort gewesen sein auf diesem Berg. Und in dem Moment kommt Mose und Elia. Und Mose und Elia unterhalten sich mit Jesus. Wir wissen nicht, was sie sagen, aber es ist ja eine sehr erstaunliche Situation. Mose und Elia sind dort, Jesus ist hell und strahlt und nebenher stehen ja noch Petrus, Jakobus und Johannes. Jakobus und Johannes halten sich zurück und sind wahrscheinlich einfach nur mit der Situation überfordert, erstaunt. Petrus möchte gleich drei Hütten bauen und informiert die drei auch, ob da nicht jeder drin wohnen könnte auf dem Berg. Und es zeigt einfach diese Überforderung von Petrus. Und dann steht dort geschrieben, die drei, die hatten unheimliche Furcht, Ehrfurcht. Die Situation war komplett überfordernd. Und dann, als ob das noch nicht genug wäre, kommt eine Stimme aus dem Himmel. Gott selber, der Vater, spricht, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Was für eine geballte Situation. Und dann ist Stille. Jesus sagt dann noch, informiert die drei und sagt, ihr dürft darüber nicht sprechen. Das auch noch. Sie haben gerade wahrscheinlich das Erstaunlichste erlebt, was in ihrem Leben, bis zu dem Zeitpunkt zumindest, passiert ist. Und sie sollen nicht darüber sprechen. Und er sagt noch was dazu. Wartet, bis der Sohn der Menschen auferstanden ist. Das verstehen sie überhaupt nicht mehr. Komplett verwirrte Jünger laufen also mit Jesus den Berg hinunter. Sie fragen nochmal, was das eigentlich alles so bedeutet. Aber Jesus antwortet nicht konkret und lässt sie auch eher da im Nicht zu stehen. Und er sagt nur, sie sollen nicht darüber reden. Unten am Berg angekommen, sie gehen, glaube ich, noch ein Stück, treffen sie auf eine Menschenmenge, auf Streit, auf Schriftgelehrte, die sich mit diesen Menschen dort streiten, auf Jünger, die noch die restlichen Jünger, die mittendrin in dieser Menge sind. Und dann sehen sie noch diesen Vater mit seinem Sohn, der aus dieser Menge rauskommt, und sie fragen, was ist denn hier los? Und der Vater erklärt die Krankheitsgeschichte, die wir eben gehört haben. Mein Sohn ist besessen von einem bösen Geist, der ihn immer wieder hinschmeißt. Er leidet darunter, er hat körperliche Leiden. Und es kommt zur Situation, wo Jesus fragt, warum denn hier niemand was gemacht hat. Und die Jünger, sagt der Vater, konnten nichts machen. Sie haben das versucht, aber sie konnten nicht. Die Schriftgelehrten hört man gar nicht mehr. Die sind bei der Frage, obwohl sie ja die Gelehrten sind, gar nicht mehr interessant. Komplettes Schweigen auf dieser Seite. Und Jesus versteht diesen Unglauben nicht. Nochmal, er versteht es nicht. Er hat da mehr erwartet. Er glaubt einfach, dass die Jünger das doch spüren müssen. So wie die drei anderen auf dem Berg, seine Präsenz. Da muss doch mehr Glauben sein, aber es ist nicht so. Und dann erzählt der Vater nochmal tiefer, was da eigentlich los ist mit seinem Sohn. Es sind viele, viele Jahre schon vergangen, dass dieser Sohn immer wieder in lebensgefährliche Situationen gebracht wird. Der böse Geist, der in diesem Kind, es ist ja vielleicht gar kein Kind, in diesem Sohn steckt, schmeißt ihn ins Wasser. Hat ihn ins Feuer geschmissen. Es gibt immer wieder Situationen, wo dieser Sohn in Lebensgefahr schwebt. Und der Vater fleht Jesus an, bitte helf mir, der kann nicht mehr. So wirkt es, er kann nicht mehr. Es ist so, seine Kräfte sind ausgezehrt. Wenn man jahrelang dieses Leid mitträgt, das ist einfach so anstrengend. Und diesem Vater ist es zu viel geworden. Und dann sagt Jesus nicht, alles klar, okay, sondern Jesus fragt zurück oder informiert ihn, wenn du glauben kannst, ist alles möglich. Da steht dieser Vater, ist in dieser Situation eigentlich völlig überfordert und Jesus fragt zurück, wenn du glauben kannst, dann ist dir alles möglich. Und der Vater schreit unter Tränen, ich glaube, aber Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Er ist sehr ehrlich, dass er einen tiefen Unglauben mit sich trägt. Dann erbarmt sich Jesus in dem Sinne. Er hat das große Herz, was Jesus einfach hat, und heilt den Jungen. Er gebietet dem Geist, verschwinde, und er gebietet ihm auch, dass er nie wiederkommen soll zu diesem Jungen. Es muss jetzt geschehen, die Heilung, und sie da soll auch für immer bestehen bleiben. In dem Moment der nächste Schock. Der Junge fällt um und liegt tot am Boden. Wie tot am Boden? Die Leute denken, dass er tot wäre. Der Vater muss in dem Moment wieder an seine absoluten Grenzen gebracht worden sein. Aber Jesus nimmt ihn bei der Hand, den Sohn, zieht ihn hoch und es ist alles in Ordnung. Mehr wissen wir auch nicht. Es ist aber gesund, es ist in Ordnung, der Junge ist hergestellt. Und dann informiert er, und das ist wieder erstaunlich, die Jünger, die ihn fragen, warum sie denn nichts machen konnten, darüber, was das für ein spezieller Geist war, dass er nur durch Beten und Fasten ausgetrieben werden kann. Im Johannesevangelium wird das so ein bisschen nochmal detailliert dargestellt, was es bedeutet. Es bedeutet, Menschen, die tief in Jesus sind, die ihr Leben in Jesus gebettet haben, so wie es nur eben geht, dass das so Momente sind, wo es keine Trennung mehr zwischen Jesus und dem Menschen gibt, dass das auch damit gemeint sein kann. Genau erklärt Jesus es nicht, wie dieser Geist ausgetrieben werden kann. Erstens, der Mensch ist ohne die Kraft Gottes hilflos, um andere im Gebet zu helfen. Alleine kann der Mensch es nicht. Und Jesus kennt dunkle und böse Geister. Und drittens, Jesus beweist, in ihm ist alle Macht und alle Stärke, jegliches Hindernis zu bewältigen. Unser Glaube kann man auch gut als Rettungsanker verstehen. Unser Glaube ist, oder der Glaube überhaupt ist eine zentrale Rolle in unserem, oder wird oder sollte, oder ich hoffe es, dass er eine zentrale Rolle in unserem Leben einnimmt. Und er ist gleichzeitig unsere zentrale Herausforderung. Die Herausforderung deswegen, weil wir in unserem Leben loslassen müssen, um Jesus den Raum geben zu können, den wir sonst mit unserer eigenen Kraft oder mit externen Kräften besetzen und wo wir unser Vertrauen in andere Dinge hineinlegen und wo Jesus noch nicht die Räume bekommen hat. Das geht mir genauso. Und Jesus lässt das Szenario weiterlaufen. Das ganze Szenario. Er lässt diesen ganzen Ablauf laufen, weil er seinen Jüngern was damit darstellen möchte. Er möchte seine Jünger aufklären, warum es so wichtig ist, zu glauben und im tiefsten Vertrauen auf Jesus zu handeln. Auch das Gespräch mit dem Vater ist besonders, weil er nicht einfach nur kurz eine Informationsabfrage macht, sondern es ist ihm wirklich wichtig und es interessiert ihn wirklich und er hat wirklich eine Beziehung aufgebaut zu diesem Vater und möchte wissen, was hinter dieser Krankheit, hinter dieser Tragödie in dieser Familie steckt. Und wie gesagt, ich habe einen Kommentar gelesen, gehört, da könnte man auch davon ausgehen, oder es könnte sein, also nur mal so als Annahme, dass der Vater vielleicht 80 Jahre alt war und der Sohn vielleicht 60 Jahre alt war. Nur mal so, dass man diese Zeitspanne, kennen wir nicht, vielleicht ist sie auch kürzer, aber dass man sich mal die Dimension auch vorstellt, was das bedeuten könnte, eine Vater-Sohn-Beziehung, eine Vater-Sohn-Krise, eine Vater-Sohn-Situation in diesem Moment. Eine zerrissene Familie, verzweifelte Familie. Und dann diese Frage nochmal, wenn du kannst, dann erbarme dich, hilf uns von diesem Vater. Es gibt keine andere Chance, keine andere Tendenz mehr für den Vater, in irgendeiner Weise was zu tun. Und an uns gerichtet, was haben wir zu verlieren? Manche, und auch ich selber, bin gar nicht so oft in der Situation, dass es gar keine Auswege mehr gibt. Ich habe meistens immer noch mindestens mal eine Option. Wenn ich so immer auf mein Leben schaue, dann gibt es Situationen, wo Gott auf jeden Fall eingegriffen hat. Aber ich weiß auch, dass ich noch nicht, vielleicht einmal eine Situation gibt es in meinem Leben, wo ich wirklich mal mit dem Rücken zur Wand stand. Ich kann euch das immer mal darstellen. So, wo halt nichts mehr geht. Keine Bewegungsfreiheit mehr, keine Entscheidungsfreiheit mehr. Diese Situation haben wir hier in der Bibel. Und trotzdem sagt Jesus, es liegt an dir, Mann, und an deinem Glauben, die Dinge hier zu verändern. Aber was ist, wenn wir keinen Glauben haben und wenn wir da auch kraftlos sind? Der Mann hat zwar gerufen und geschrien und gebettelt und auch gesagt, ich glaube, aber gleichzeitig hat er seinen Unglauben preisgetan. Und die Bibel ist in vielerlei Dinge genau so dargestellt. Voll Gnade und voll Liebe und voll Zurückhaltung. Es gibt keine heldischen Leistungen in der Bibel. Es gibt sowieso keinen Glauben durch Leistung. In Römer 3, speziell in Vers 28, aber vor allen Dingen in Römer 3, splittet das Paulus ganz schön auf, dass die Leistung nicht das Entscheidende ist. Nicht das, was wir können oder was wir haben, sondern der Glaube an Jesus ist das Entscheidende, das kindliche Vertrauen. In Matthäus steht auch, wir können einen Glauben haben, der so groß ist wie ein Senfkorn, um Berge zu versetzen. Ich habe gestern saure Gurken gegessen, zufällig, und diese Senfkörner sind ja da auch immer drin. Das ist ein Minikorn. Und Berge zu versetzen heißt, etwas zu tun, was ich nicht glaube, dass ich dazu imstande bin. Und doch ist das Glaube, oder das ist das, was der Glaube bewirken kann. Deswegen schreit der Vater, im Grunde genommen weiß man nicht, ich glaube, es ist nur Verzweiflung, warum der Vater schreit, ich glaube. Es gibt keinen anderen Grund. Ich glaube und bitte hilf meinem Unglauben. Und nur mit dem Hintergrund, was mit meinem Kind passiert. Aber Jesus will vor allen Dingen den Jüngern zeigen, dem Mann zeigen, der Menge zeigen, er ist immer da. Er ist da, auch wenn es überhaupt gar keine Hoffnung mehr gibt. In der Hoffnungslosigkeit ist für Gott noch lange keine Hoffnungslosigkeit. In unserer menschlichen Sicht, wo wir keine Ziele und keine Wege mehr sehen, ist für Jesus immer noch eine Tür möglich, ein Gang offen und ein Weg, den er sieht, wenn wir uns ganz in ihn hineinlegen und unser Vertrauen ganz in ihn setzen. Jesus hat den Tod besiegt. Deswegen, und er ist auferstanden. Und deswegen können wir es heute auch in der Bibel lesen. Die Jünger haben die Situation ja erlebt, dass der Menschensohn auferstanden ist und dass sie dann auch diese Geschichte erzählen durften, die sie vorher nicht erzählen durften. Und wir, die wir glauben, sind auch auferstanden aus dem Tod heraus. Das ist eine Ist-Situation. Wir leben schon mit einem Fuß in der Ewigkeit. Wenn wir mit Jesus leben, wenn wir unser Leben Jesus hingelegt haben, dann sind wir vom Tod befreit, von unserem Leben befreit und können in Jesus leben. Das ist total komplex. Und das ist ein totaler Glaubensgedanke. Das ist kaum zu erklären. Wenn ich anderen Menschen das erklären will, was ich glaube, kann ich es nur an Situationen erklären, kann ich es nur an Entscheidungen erklären. Aber ich kann ganz schwer erklären, was der Glaube so als Punkt ist, als Situation mit Jesus. Das ist etwas, was unausgesprochen ist, was wir aber erleben dürfen. Die Freiheit des Glaubens ist eine würdevolle und gewagte Option. Wenn wir uns für den Glauben entscheiden, dann riskieren wir etwas. Und das ist Jesus wichtig, dass wir Vertrauen riskieren. Denn es ist am Ende eine existenzielle Lebensentscheidung. Jesus hat uns alle im Blick und er wünscht sich, mit uns allen in der Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Und das ist immer seine Perspektive. Es ist ganz wichtig für Jesus, dass er so viele seiner Kinder wie möglich, seiner Familie wie möglich mit in die Ewigkeit nimmt. Eine existenzielle Lebensentscheidung. Amen.